Die 80er, der Musikpodcast.
Wow, das war ein Schnelldurchlauf von 1980 bis 1989.
Ja, man sieht die Disco-Kugel drehen, ne?
Ja, aber sie hat sich dann doch ziemlich verändert, die Disco-Kugel.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist erstaunlich. Innerhalb von 9 Jahren hat sich der Sound auf den Tanzflächen der Welt komplett verändert. Am Anfang noch so mit den Streichern drin, ne?
Ja, so Disco, ne?
Funky Town von 1980, genau. Mit diesen klassischen Disco-Wellen-Streichern drin, so dieser Sound, dieses hatte der Night Fever-Sound noch so ein bisschen.
Ja.
Und dann
Wird es immer kälter, elektronischer. Ja.
Und zum Schluss, 89, klingt es schon sehr techno-esk.
Ja, klar, da ist nichts mehr natürlich, keine normalen Instrumente. Also da ist schon sehr tiefe Bässe, also schon auch soundtechnisch sehr weit entfernt von allem, was 1980 war. Also in den 10 Jahren ist technisch einfach auch sehr viel passiert.
Darüber reden wir, wie hat sich die Musik auf den Tanzflächen, wie hat sich die Dance-Kultur verändert, wie haben wir getanzt, wie hat sich das in 8, 9 Jahren alles verändert, das ist unser Thema.
Also, wie wurde in den 80ern getanzt, wenn man denn getanzt hat? Wir sind ja beides Männer, also ist bei uns das Tanzen meistens so ein bisschen ein unbeliebtes Thema. Aber bei dir nicht?
Doch. Ja? Also ich weiß noch, als ich irgendwie bei einer Schuldisco 1986 das erste Mal auf die Tanzfläche wollte, also ich habe mich alleine nicht getraut. Wir waren so eine Clique von 2, 3 Jungs und das war echt ein Drama. So mit 14.
Ja. Nee, also da musste schon viel Betrieb sein auf der Tanzfläche, dass ich mich in die Mitte gestellt habe.
Ja.
Obwohl man konnte es ja schon, man hat ja so alleine rumgezappelt. Ich habe auch einen Song mitgebracht, auf den ich damals in der Disco getanzt habe, ganz am Anfang der 80er Jahre. Christopher Cross, Ride Like the Wind.
Ist geil, ist auch noch so ein bisschen jazzy, ne?
Ja, und Percussion drin, also es ist viel zum Zuhören, kleine Details, die man hören kann, für die Puristen. Wir wissen, der ist 1979 erschienen, aber er war 1980 in den Charts, deshalb gilt er in unserem Podcast als 80er, muss man vielleicht sagen, sonst kommen Anrufe und Einwände, halt, ihr habt was falsch gemacht. Nein, wir wissen es.
In der SWR1 80er-Show samstagsabends ist das auch immer so. Ja. Wenn es irgendwie in die 80er fällt, chartmäßig oder aufgenommen worden ist in den 80ern, gilt das noch.
Und der Song, der hat mich, wenn ich in den Diskos, in denen ich war lieber in Kneipen, weniger in Diskos, aber wenn ich in Diskos war, dann hat mich daran so fasziniert, in den Diskos waren die Anlagen einfach viel besser und größer und mehr Druck, als man zu Hause hatte. Ich hatte jetzt nicht so viel Geld und hatte keine gute Anlage, eher so Quäken. Und wenn man dieses Ding laut gehört hat, dann war das einfach ein beeindruckender Sound. Und deshalb habe ich darauf unheimlich gerne getanzt, obwohl es jetzt eigentlich jetzt nicht typische Tanzmusik der 80er ist.
Nee, aber es ist ein toller Song und der geht ja auch so ein bisschen mit diesem Windgeräusch los und, man ist so ein bisschen was Dance-Beat-mäßiges drin, aber es ist ganz klar durch Jazz und Funk beeinflusst und das ist ja auch der große Einfluss, der Anfang der 80er ganz früh noch so aus den 70ern rübergeschwappt ist, also sowas wie Earth, Wind and Fire, genau. Let's Groove und sowas.
Ja.
Das hat ja all das noch, was die 70er Tanzmusik ausgemacht hat, ne? Das kommt da noch rein.
Ja, dieses Experimentieren mit Streichern, mit Bläsersätzen, mit Percussion. Also im Prinzip muss man sagen, ein einfache Songs ein bisschen zu überladen mit Arrangement. Da hat sich dann Phil Collins in den 80ern auch öfter mal eine Scheibe von abgeschnitten. Mhm. Also es ist negativ formuliert, es war positiv, muss man es vermeine ich es natürlich, ja. Also nicht überladen, sondern einfach ausgefeilte, opulente Arrangements mit richtigen Instrumenten.
Ja, und vor allem, wenn Bläser drin sind, dann bist
du dabei. Ich auch dabei, das stimmt.
Ja, ja. Ja. Da geb ich dir recht. die Dance-Musik, die Tanzmusik in den Discos, die Clubs hieß es ja noch nicht. Ne? Also nee. Unser Untertitel für den heutigen Podcast ist ja auch, als der Club noch Disco hieß. Ja. Praktisch in dieser Zeit, 1980, 81 und nur wenig später, klang die Tanzmusik komplett anders schon. Also wir springen mal leicht zweieinhalb Jahre nach vorne und da klang das so. Also da hörst du Synthes, da hörst du Drumcomputer. Ja. Weißt du, was das war?
Depeche Mode.
Genau,
Get the Balance Right.
Genau, das kam 83 raus. War übrigens die erste Maxi-Single, die ich mir gekauft habe. Die musste ich nicht extra rippen. Ja. Gott sei Dank gibt es das alles digital heutzutage. Der Unterschied könnte deutlicher nicht sein.
Nee, klar, da ist jetzt alles technisch. Also das ist jetzt, da merkt man einfach die Inspiration. Das ist ja eine verrückte Sache in den 80ern, dass quasi Sachen, die in den Ende der 70er, also Kraftwerk, Avantgarde waren, von der Technik her plötzlich in diese Popmusik reinschwappten. Also ursprünglich Avantgarde-Sound, man macht nur am Computer, man macht nur technische Musik und das dann in die Popmusik zu transferieren, da ist ja Depeche Mode ganz weit vorne. Das ist aber eher noch ein früheres Werk, da sind sie noch nicht mal ganz so schlimm, weil später sind sie ja dann als die Sample-Technik kam, sind sie ja durch Berlin gerannt und haben auf irgendwelchen Sachen rumgeklopft, das aufgezeichnet und daraus dann Musik gemacht.
Ja, zu den Samplern kommen wir im Laufe des Podcasts noch. Was ist da Anfang der 80er passiert? Ich habe uns einen Experten reingeholt, der in den 80ern aufgewachsen ist wie ich, aber in der elektronischen Musik heute immer noch zu Hause, nämlich mit dem DJ und Musikproduzenten Pete Blank vom DJ-Duo Blank & Jones. Die haben auch ganz viele 80er-Sampler mit Maxi-Versionen rausgebracht und den habe ich gefragt, was war da los Anfang der 80er, dass sich der Sound so verändert hat?
Also Anfang der 80er ist dann das passiert, was sich Ende der 70er schon angedeutet hat. Da ist im Grunde die Elektronik einmarschiert in die Dance-Musik, was natürlich sogar noch früher eigentlich irgendwann angefangen hat. Aber tatsächlich in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, war es einfach so, dass elektronische Instrumente bezahlbar wurden. Viele haben das so nach dem Do-it-yourself-Prinzip, natürlich inspiriert auch vom Punk, dass man einfach mal ausprobiert, sind dann ins Studio gegangen und haben angefangen, Musik zu machen. Das kann man natürlich, sage ich mal, im Mainstream-Pop, wie man es heute bezeichnen würde, bei Bands wie Depeche Mode sehr gut sehen oder Human League. Aber das ist eben auch in der Clubmusik passiert. Und dieser Schmelztiegel, der da entstanden ist, teilweise eben, was du gerade erwähnt hast, aus der Disco-Musik, also die Roots der Disco-Musik, dann kam eben ganz, ganz für mich sehr, sehr stilprägend dazu, die ganze Musik, die aus New York kam, die wiederum ihrerseits extrem beeinflusst waren von Gruppen wie Kraftwerk, aber auf der anderen Seite von der ganzen Funkmusik umgeben waren. Und was da dann Anfang der 80er entstanden ist, das ist für mich tatsächlich die Musik, die dann Disco-Musik so richtig geprägt hat.
Also wir haben alles drin, über was wir gesprochen haben. Ja. Depeche Mode, die Einflüsse von Kraftwerk auf die Dance-Musik auf jeden Fall.
Ja, einfach ein ganz wichtiger Punkt ist auch hier das Geld. Das ist, hat er ja angesprochen, die Bezahlbarkeit. Denn vorher waren solche so Synthes unglaublich teuer.
Also du meinst so Monophone?
Genau, wo man nur einen Ton drauf hatte. Mit so Oszillatoren, aber den konnte man halt modulieren und den Klang verändern. Und dann kamen ja immer mehr so diese DX7, so legendäre Synthesizer auf den Markt, mit denen die digitale Technik machten.
Ja, der DX7, der kam Mitte der 80er raus, das hat noch ein bisschen gedauert, aber in der Tat...
ich weiß jetzt nicht, welche man damals verwendet hat, Anfang der 80er, aber sie wurden jetzt bezahlbar. Und das ist halt, damit kriegt man die überhaupt erst zu so einem Massenphänomen.
Um bei Depeche Mode zu bleiben, die sind ja 1980, haben die sich ja gegründet in Basildon in England, in Südwestengland und das waren ja so Schulbuben, ne?
Ja,
die
ja.
hätten aus dem Arbeitermilieu, die hätten, wenn da so ein Synthi wie Mitte der 70er so, keine Ahnung, 60.000 Pfund gekostet hätte, was glaube ich noch wenig war, dann hätten die sich das unmöglich leisten können.
Ja, und man konnte halt mit relativ einfachen Mitteln Musik machen. Also das ist natürlich ein echter Punkt.
Wir reden aber über die Dancefloor-Kultur und dieser elektronische Bereich. Also ich war 1983, als Get the Balance Right von der Depeche Mode rauskam, war ich 11. Also da hat mich diese Synthie-Musik in der Zeit, vorher war ich so mit Prog-Rock und den Beatles und The Who und Pink Floyd von meinen Eltern und meinen Onkels aufgewachsen. Und da habe ich so meine eigene Musik entdeckt und das war schon so mein Ding. Und deshalb habe ich eine Platte mitgebracht, auf die ich dann 1987 getanzt habe, nämlich auf True Faith von New Order. Und da waren Maxi-Versionen und Remixes auch sehr angesagt, so klang das. The chances are we've gone too far. You took my time and you took my money. Now I feel you've left me standing. And our world is so demanding. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade of the morning. Jetzt erkennen wir das Ding, ne? True Faith von New Order. Und das war von einer Maxi, also von einem Remix von Shep Pettibone, ein berühmter DJ aus den USA. Und New York war damals das Epizentrum der Dancefloor-Musik, ja schon in den 70ern durch Studio 54, durch die Disco und so. Und durch die DJ-Szene, und da gab es auch noch viele berühmte DJs wie Jelly Bean oder Arthur Baker, die haben für alles, was in der Pop- und Rockmusik auch Rang und Namen hatte, also mit Madonna und In Excess und keine Ahnung, für wen die alles Remixes und Maxi-Versionen gemacht haben. Auf solche Sachen haben wir halt getanzt dann.
Ja, das ist ja auch in Ordnung, dass ihr darauf getanzt habt. Ist halt, im Prinzip merkt man das Ziel dieser DJs an. Man nimmt einen bekannten Song, eine schöne Melodie, und man braucht Nachschub für die Tanzfläche. Und deshalb wird es verlängert. Es ist deshalb verlängert und technischer gemacht. Und diesen unaufhörlich den Nachschub für die Tanzflächen ranzukarren, das war so deren Ziel. Und da konnte man sich natürlich dieser Hits bedienen und das tun. Ich persönlich fand jetzt so diese Mashups und diese komischen Maxi-Versionen meistens langweiliger als normal.
Ja, Mashups ist was anderes. Das ist ja, wenn du mehrere Songs durcheinander mengst. Also wenn mehrere Songs
hintereinander,
Genau, das ist ja so ja. Megamix.
Ich ziehe den Begriff Mashup zurück. Ja, genau. Megamix, aber diese
Extended Versions.
Extended Version fand ich meistens, gibt's der Song nicht her. Es ist dann zu lang für den Song. Aber zum Tanzen ist es natürlich schön, weil man länger auf einem Song in der Tanzfläche hoppeln kann.
In diesem Punkt kommen wir nicht zusammen, Bernd.
Nicht?
Nein.
Okay.
Nein. Ich stehe total auf Extended Versions, wenn sie gut gemacht sind. Also wenn sie den Song dekonstruieren, wenn sie Sachen, die im Hintergrund sind, nach vorne heben, wenn sie Überraschungen bieten. Ich könnte dir eine Maxi von Sledgehammer vorspielen, habe ich jetzt leider nicht vorbereitet.
Oh Gott.
Die ist richtig gut. Mhm. Und die hat auch der Herr Gabriel selbst abgesegnet. Aber das ist ein anderes Thema. Dieser große Einfluss des Synthi-Sounds, den wir auch eben gehört haben, New Order, ne, also ist ja auch eine britische Band, überhaupt so dieser ganze Überbegriff New Wave, New Romantics, der ist ja vornehmlich aus Großbritannien gekommen, und den Aspekt habe ich auch mal Pete Blank von Blank & Jones weitergeleitet, also diese Frage.
Auf jeden Fall. Also da hat England eine ganz wichtige Rolle gespielt. Da gab es dann natürlich Produzenten wie Trevor Horn. Da gab es aber auch ganz viele andere Leute wie Daniel Miller, die auch quasi sehr visionär waren. Da gab es dann Bands wie Soft Cell, die auf einmal aus einem 60s-Classic wie Tainted Love ein 10-Minuten-Dancefloor-Monster geschaffen haben. Das war schon total spannend. Dann gab es natürlich Ultravox und alle, die sozusagen drumrum waren um den Blitzclub. Da war dann zum Beispiel Visage, der Türsteher Steve Strange. Die haben definitiv mit Fade to Grey natürlich eine der frühesten Synthpop-Hymnen gemacht, die dann auch wieder irgendwie auf David Bowie zurückging. Aber das ist eigentlich das Tolle, dass in den 80ern das Ganze wirklich so einen ganz eigenen Sound bekommen hat. Und eben Einflüsse von überall her aufgenommen hat, aber dann was ganz Eigenes draus geschaffen hat.
Da sind eine ganze Menge Namen jetzt um uns rum.
Bernd, Steve Strange, den müsste man sich angucken. Er sagt aber Türsteher. Ich kannte ihn eigentlich, ich dachte, er wäre teilweise Mitbesitzer oder Barkeeper bei diesen Clubs gewesen.
Ich glaube, es steht beides. Er hat nur geguckt, wer reinkommt.
Ja, genau. Da gibt es die Geschichte, dass Mick Jagger abgewiesen wurde, weil er nicht hip genug angezogen war.
Ist jetzt nicht so der New Wafer.
Ja, aber da war irgendwie diese Clubs waren natürlich wahnsinnig angesagt, dieser Blitzclub. Da mussten die verrücktesten Leute mit den verrückten Klamotten durften da rein, ansonsten da nicht. Er war selbst ein richtiger Paradiesvogel in dieser Szene. Und der hat dann auch angefangen, in der Punk-Szene erstmal Musik zu machen. Seine erste Band hieß die Moor Murder, also The Moor Murderers. Und der war dann da DJ und war auch bekannt mit David Bowie und fand Kraftwerk toll und hat dann diese Bewegung der New Romantics eigentlich zusammen, ja, auch mit in die Wege geleitet, nämlich mit seinem Fade to Grey, was er zusammen mit Mitch Ure gemacht hat.
Kennt man eigentlich, aber ich spiele es ganz kurz nochmal an. Devenir Cree, Fade to Grey.
Ja. Ist ziemlich düsterer Sound, ne?
Ja,
es geht im Text um einen Menschen, der steht mit einem Koffer am Bahnsteig und verschwindet dann im Grau, also Fade to Grey. Übrigens ganz lustig, die haben dann irgendwas gesucht, was dem Song hat noch was gefehlt, haben sie gesagt. Mhm. Irgendwie ist ja auch nicht so viel dran. Und da sind sie dann auf die Idee gekommen, der Drummer hatte eine belgische Freundin. Mhm. Und dann haben sie der gesagt, pass auf, du sprichst den gleichen Text, den wir singen, halt auf Französisch.
Ja, ich habe mich immer als Kind gefragt.
Was spricht die da? Ne?
Was ist, das klang so geheimnisvoll und später, ja, als ich ein bisschen Französisch hatte, ach Gott, die wiederholt einfach, was der singt.
Du warst aber gut in Französisch. Ich habe das war damals, ist ja schwieriger. Heute kann man ja alles bei Google reindrücken und dann kriegt man überall die Texte raus. Mhm. Das war damals noch nicht so. Also da musste man es abhören. Und das war mir auch, was singt die da, hätte mich auch interessiert, aber es ist exakt der gleiche Text. Es ist einfach nur eine Übersetzung.
Aber es macht alles Sinn. Der Pete Blank hat ja auch gesagt, David Bowie war ein großer Einfluss.
Aber den Steve Strange, den muss ich noch zu Ende bringen.
Okay, sorry.
Das ist ja eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Der hat, Visage hatten nie weitere Hits, das ist also klassisches One-Hit-Wonder. Der war dann drogensüchtig, wie sich das gehört. Dann ist sein Haus abgebrannt und er hat seinen ganzen Besitz verloren, war dann teilweise obdachlos und ja, ehrlich, der war richtig obdachlos und hat irgendwann aber den Entzug geschafft und ist wieder halbwegs auf die Beine gekommen, aber war dann durch diese ganze Drogenkarriere so angeschlagen, er ist schon mit 55 gestorben. Also eine traurige Geschichte eigentlich von Steve Strange, der bestimmt in jungen Jahren in dieser Phase ein richtig lustiger Vogel war.
Das glaube ich auch, weil also um nochmal auf David Bowie zu kommen, der große Einfluss auf diese ganze New Wave, New Romantic Szene, der vom Blitz Club in London am Covent Garden ausgegangen ist, auch wenn man das Video von Visage oder das Cover von Fade to Grey sieht, da hat er ja auch so ein weißes Make-up drauf.
Ja,
und genau so sah 1979 hier bei Ashes to Ashes David Bowie aus.
Ja, ja, also, der Strange hat in dem Video zu Ashes to Ashes mitgespielt.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Doch, doch. Da hat er irgendeine Nebenrolle, keine Ahnung, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber da hat er mitgespielt.
Aber dieses typische, dieser traurige Clown, dieses Make-up von David Bowie, ne, mit dem Hut oben drauf.
Ja, er war Fan.
Ganz eindeutig. Und ja, da müssen wir eigentlich sagen, vielen Dank David Bowie und Kraftwerk für die vielen Einflüsse, die dann England zu den New Romantics geführt haben.
Der hat noch andere Namen genannt, ne, die ganz interessant waren, wo ich jetzt nicht so drauf angesprungen bin. Aber
ja, genau. Also zwei, Daniel Miller und Trevor Horn.
Genau.
Das löse ich vielleicht gerade mal auf. Daniel Miller ist der Gründer vom Mute-Label, also von der Plattenfirma Mute.
Also Daniel Miller, klassischer Plattenboss.
Genau, aber Mute sagt einem vielleicht nicht unbedingt jetzt gleich was, zumindest nicht bei jedem. Das ist das Label, das Depeche Mode unter Vertrag genommen hat, Anfang der 80er, Erasure später, Yazoo, also alles, was Vince Clarke ist ja an allen drei Projekten beteiligt. Und auch so Sachen wie DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, ne, der Räuber und der Prinz, so aus der deutschen New Wave noch. Und hat Depeche Mode zum Beispiel ein unfassbar gutes Angebot gemacht im Vertrag. Die haben nämlich, ich glaube, 50% der Gewinne bekommen, was niemand kriegt. Niemand. Aber es waren halt ein Independent-Label. Also das ist der eine Mann, Daniel Miller, wichtig für die Synthpop-Welt. Und Trevor Horn, ein großer Produzent, der so aus dieser, der aus der Rockband Yes, so ein bisschen aus der Vergangenheit her kam, aber die Buggles gemacht hat, Video Killed the Radio Star, und er ist in den 80ern einer der Macher des 80er Sounds gewesen. Er hat Frankie Goes to Hollywood den Sound geprägt. Buggles habe ich schon erwähnt, ABC, The Look of Love und sowas, die späteren Sachen von Yes, Owner of a Lonely Heart mit diesen Samples drin ist von ihm, später Seal. Also all das ist auf Trevor Horn zurückzuführen und daher ist das kein Wunder, dass Pete Blank den erwähnt. Ich muss vielleicht nochmal illustrieren, wie der Trevor Horn Sound, dieser fette Trevor Horn Sound in den 80ern geklungen hat. Mhm. Hier von der Band Propaganda.
Die kennt auch kein Mensch mehr.
Ja gut, wenn man so auf diese Musik steht, schon. Ja, okay. Aber wir graben ja manchmal Sachen aus, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Das, so hat Trevor Horn in den 80ern geklungen, mit Propaganda. Also das war schon ein ziemlich respektabler Hit, 1984, Dr. Mabuse. Und die Band Propaganda ist ganz wichtig aus Düsseldorf. Ursprünge, Ralf Dörper von der Punkband Die Krupps, dann war Michael Mertens dabei und der war eigentlich Perkussionist bei den Düsseldorfer Philharmonikern. Also klassisch ausgebildeter Musiker.
Kannst also der dir, konnte was.
Kannst du schlecht was gegen sagen,
nein,
gell?
Kann ich nichts gegen sagen. Das muss man erstmal schaffen. Ja.
Und zwei Mädels dabei, die Sängerin, die wunderbare Claudia Brücken, die übrigens mit dem mit einem von der Plattenfirma von Trevor Horn verheiratet war. Anderes Thema. Und die Band war laut, schrill und auch irgendwie teutonisch, deutsch. Mhm. Zwei Männer, zwei Frauen.
Stampfend, ja.
Genau. Und die Briten, die fanden es total super. Die mochten das. Die haben sie auch genannt, weil das so zwei Pärchen waren, die ABBA aus der Hölle. Und das war als Kompliment gemeint.
Okay. Komische Komplimente, die Engländer, ne? Muss man schon sagen.
Schräger Humor, aber.
Aber was man auch sieht, ist, dass die in die Produzenten der Musik zunehmend doch Bedeutung gewannen, die sie vorher vielleicht so nicht hatten.
Ja, ja, Trevor Horn, definitiv einer der Vorreiter.
Ja. Und dann ist natürlich, da kommt man natürlich dann zu ganz wichtigen, wenn es um Dance und Disco geht, Disco-Musik, die extra dafür gemacht ist, dass man gut drauf tanzen kann, ist die Hitfabrik Stock Aitken Waterman.
PWL hießen die auch, ja.
Vielleicht hören wir von denen mal, habe ich nämlich was mitgebracht. Rick Astley, Whenever You Need Somebody.
Oh Scheiße, du siehst das nicht. Ja. Ich groove hier total mit. Es macht total Spaß.
Ja, man muss halt bei Stock Aitken Waterman, muss man sagen, kennst du eins, kennst du alle. Ja, Bananarama. Also ich meine, die Liste, die gemacht haben in den 80ern, das ist einfach der Wahnsinn. Also wen die produziert haben, was die für Hits geschrieben haben, wie viele Nummer-1-Erfolge die allein hatten, das ist echt ein Knaller. Also
fällt mir ein, was
You Spin Me Round, Venus, Showing Out, Respectable.
Genau, von Mel and Kim, dann
natürlich Never Gonna Give You Up. Und dann die Entdeckung, die sie ja auch gemacht haben, eine Soap-Darstellerin aus Australien, die unheimlich hübsch ist, oder ja, immer noch ist, stimmt?
Ja, die ist noch hübsch.
Ja,
Kylie
Minogue. Genau, die haben sie quasi, die Plattenfirmen waren eher skeptisch, haben gedacht, ach Gott, naja, sieht nett aus, aber richtig tolle singen kann sie nicht und die Songs sind auch ein bisschen komisch. Die haben gleich gerochen, dass das was wird und haben mit ihr die Karriere quasi begründet und auch zahllose Hits ja mit ihr gehabt. Ja, aber die klingen auch so.
Ja, damals, genau. Ja. Aber Kylie hat sich da schon
weiterentwickelt.
Schon über die Jahrzehnte auch etabliert und auch emanzipiert. Und sie hat aber, ich hab Anfang der 2000er mit ihr mal als Can't Get You Out of My Head rauskam, habe ich mit ihr mal in Köln ein Interview geführt und da hat sie auch gesagt...
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt neidisch.
Ich war auch neidisch auf mich selbst. Ja. Die ist kleiner als ich. Ich bin ja 1,65 und die ist gerade so 1,52 oder so. Jedenfalls war Kylie absolut zauberhaft und ich kann überhaupt gar nicht, will auch gar nichts Schlechtes über sie sagen. Die hat Ausstrahlung, Charisma. Dass sie nicht die allerbeste Sängerin weiß, sie,
ist, ja, weiß sie. Das ist Madonna auch nicht.
Also, nein, überhaupt nicht.
Genau.
Aber Lady Gaga singt viel besser.
Ja, das ist stimmt.
Die hat ja auch eine klassische Ausbildung.
Ja, ja, nee, das ist völlig richtig. Also ich will jetzt auch nicht, ich will sie nicht schlecht machen, nur das war halt damals, sie war Schauspielerin in irgendwelchen Soaps in Australien. Und davon dann diesen Schritt zu machen zu so einem Weltstar, der zahllose Hits hat, das ist schon ein echter Sprung. Und das ist eigentlich das Werk von Stock Aitken Waterman, also eins ihrer Hauptwerke, könnte man irgendwie sagen. Aber wie gesagt, die Musik klang halt immer gleich. Es sind nur Synthes, die Sounds sind immer irgendwie ähnlich. Und es letztendlich, die kümmerten sich halt auch um Nachschub für die Disco.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, weil du ja immer so merkst, ich habe also so mit kommerzieller Tanz und Disco und Synthie-Musik keine Probleme. Alles, was von Stock Aitken Waterman kam in den Jahren, habe ich gehasst wie die Pest. Echt, das ging gar nicht. Mhm. Also Kylie, am besten noch mit Jason Donovan zusammen, Especially for You.
Ja.
Rick Astley, wir haben gesagt, Rick Astloch, Rick Arschloch, Entschuldigung. Also Sachen haben wir gesagt, fanden wir so in der 8., 9. Klasse total doof.
Weil damals es anfing, die Musikstile sehr zu polarisieren in der Popmusik.
Also wir haben Stock Aitken Waterman, wir hatten Trevor Horn, also die Rolle der Musikproduzenten und DJs, die auch Musikproduzenten zunehmend geworden sind. Die Rolle ist ja verschwommen. Da habe ich Pete Blank von Blank & Jones mal danach gefragt, weil er kennt das ja, er ist ja selber Musikproduzent und DJ. Was diese zunehmend gewichtige Rolle von Produzenten in den 80ern, insbesondere für die Tanzfläche, was das gemacht hat?
Ich denke mal, die Rolle von Produzenten ist in den frühen 80ern extrem gestiegen, weil sie eben diejenigen waren, die mit diesen neuen Geräten, mit den Synthesizern, mit Drum Machines und so weiter als einziges umgehen konnten. Das heißt zum Beispiel Bands wie ABC, die kamen dann in den frühen 80ern, 1981 ins Studio, haben Trevor Horn Demo vorgespielt, aber eben noch sozusagen in klassischer Bandbesetzung. Und dann hatte Trevor Horn halt eine Vision und hat das alles in seinen damals wirklich bahnbrechenden Fairlight-Synthesizer eingespeist und hat dem Ganzen neuen Sound gegeben. Und dann kommen wir wieder zu den Dance- und Club-Sachen. Die Sound-Engineer oder die Produzenten, die sind dann halt sozusagen in der Zeit, als die Bands alle was essen waren oder nach Hause gefahren sind, dann haben die eigentlich die wahre Magie ausgepackt, denn dann haben sie diese Maxi-Versionen gemacht. Und das ist dann im Grunde dann das gewesen, was dann die Songs erst in die Clubs gebracht hat, nämlich diese 7- bis 8-Minuten-Versionen. Und das haben die Produzenten meistens alleine gemacht.
Ja, und dann hat es auch nichts gemacht, wenn das ein bisschen alles ähnlich geklungen hat, ne? So wie bei Stock Aitken
Waterman. Ja, es ist Gebrauchsmusik. Das ist einfach, die Musik ist dafür gedacht, einen Zweck zu erfüllen. Und das sind die halt. Also du hast dir den extra eingeladen, weil du Verstärkung brauchtest für diese komischen Maxi-Singles.
er ist auch ein großer Fan. Aber er ist ja auch ein Kenner. Also ich meine, er ist in den 80ern aufgewachsen und ist selber DJ und kann das auch, hat dann in den 90ern auch Techno gemacht, Blank & Jones, und die machen heute auch so Chill-Out-Sachen und sowas. Mhm. Also die sind heute so im Geschäft, wie sie in den 80ern geprägt waren.
Okay, sind wir also 2 gegen 1.
Ist doch eine faire Sache, doch. dafür hast du Musikwissenschaften studiert und
nicht. Nein, ich habe nicht Musikwissenschaften. Ich habe tatsächlich Musik studiert. Da möchte ich darauf hinweisen, Musikwissenschaften ist was anderes. Ich habe tatsächlich Jazz und Popularmusik unter anderem studiert.
Okay, also, du bist richtiger Musiker und kannst das.
Genau, ja, ich konnte es.
Ich verneige mich und bin unwürdig.
Ich konnte es.
Wir haben noch gar nicht über Tanzen gesprochen, ne?
Ganz am Anfang haben wir über Tanzen gesprochen, ein bisschen. Warst du in der Tanzschule?
Ja, definitiv. 1987, mit 15 bin ich in die Tanzschule gegangen und da haben wir diese ganzen Standardtänze gelernt, Latein, ne? Also
langsamer Walzer, schneller Walzer.
Latein, Cha-Cha-Cha. Samba, Cha-Cha.
Rumba, Cha-Cha ohne Cha-Cha.
Langsamer Walzer, ja, genau, links rum, rechts rum.
Aber Disco Fox wurde da nicht gelehrt.
Doch, Disco Fox wurde
bei
gelehrt.
Bei mir nicht, die war klassisch.
Wir haben so ein paar Modetänze. Ich glaube, der Bus-Stop war das damals.
Konntest
noch.
Du Disco-Fox tanzen?
Ja, konnte ich.
Weißt du, ich
tat Vorseitran, Rückseitran.
Und ich tat mich damit immer total schwer, weil du quasi Dreiviertel über Vierviertel tanzt.
Okay, darüber
da kam ich immer durcheinander.
Da habe ich mir
du machst ja einen Dreier-Schritt, aber es ist Vierviertel.
Ja.
Und das passt für mich nicht, da stolper ich immer.
Wir brauchen mal gerade eben eine Disco-Fox-Nummer. Moment.
Okay.
Kannst du dich an die Nummer noch erinnern?
Furchtbar. Aber das ist doch Modern Talking.
Nee.
Also im Prinzip.
Das ist Bad Boys Woman. Blue, You're a Woman. Genau.
Geiler
Is it
Text.
More than just a game?
Solche Texte muss man sich mal traut man sich eigentlich nicht hinzuschreiben, aber den Mut muss man haben.
Also das ist ganz klar eine Modern Talking-Klon. Bad Boys Blue war eine deutsche Produktion, war so internationale Sänger und Musiker dabei. Gut, das ist eher alles im Studio gemacht. Also irgendwie Anja Marcana, ein Amerikaner, ein Brit ist, glaube ich, dabei gewesen. Aber unter deutscher Produktion, ich sag mal, die Devise war wahrscheinlich, lasst uns Modern Talking, lass uns das machen,
was
Modern
Talking macht. Das funktioniert bei uns. Auch. Ja. Warum soll es nicht funktionieren?
Aber ist natürlich ein perfekter Disco-Fox-Ding. Ne? Also einfach vor und zurück, das
vor,
geht.
Vor, seit.
You're a woman.
Ja, wie gesagt. Woman.
Ja. Und du, was hast du eigentlich getanzt? Das hast du immer noch nicht richtig verraten.
Naja, rumzappeln halt.
Rumzappeln. Ne?
Wenn
okay.
die Tanzfläche voll ist. So.
Okay. Ja.
Wobei ich jetzt mit den Tänzen so, ich hatte mal eine Tanzschulenfreundin. Da war man natürlich wahnsinnig verliebt und dann hat man auch, was Liebe so aus einem macht. Man macht sich auch zum Horst. Insofern, ja. Aber eigentlich war eher so das Rumzappeln angesagt.
Okay. In der Tanzschule klassisch und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe dann auch so bis Silberabzeichen.
Ich habe nur Bronze.
Ja, hey, da kann ich ja mal was besser als du.
Ja.
Ich habe aber alles vergessen. Das war aber schön, weil da gab es dann auch sonntags so eine Tanzschulendisco und ich habe dann auch bei so DJ-Wettbewerben mitgemacht, habe nie gewonnen, sondern immer nur Zweiten gemacht, weil ich zwar gut aufgelegt habe, aber ich war halt klein und sah nicht so toll aus wie die Mädchenschwärme, weil klar, da gewinnt halt derjenige, der am besten bei den Mädels ankommt und das war nie so meins. Das war aber dann habe ich Ende der 80er bin ich dann selbst schon in Diskos gegangen, beziehungsweise Schuldiskos und habe auch selbst Schuldiskos organisiert, völlig abenteuerlich, habe dann auch als DJ aufgelegt damals. Das war eine tolle Zeit. Muss ich wirklich sagen.
Es gab dann immer sonntagsnachmittags, gab es dann sozusagen die Jugenddisco.
Genau, ne? Genau, weil ja, das kenne ich auch. Wir machen mal musikalisch einen radikalen Bruch. Wir gehen ins Jahr 1987, also das gleiche Jahr, wie diese Doc Aiden Waterman Sachen gelaufen sind. Da kam eine ganz andere Welle, die für mich damals ziemlich fremdartig geklungen hat, weil es schon so ein Paradigmenwechsel in der Musik war. Pump Up the Volume von Mars. Kannst du dich an die Nummer noch erinnern?
Ja.
Furchtbar. Ja, ganz egal, wie man dazu steht, ich mochte es auch überhaupt nicht. Ein Meilenstein im britischen Acid House, eine Dance-Musik, radikal anderer Sound. Da hat mich ja schon interessiert, woher kommt dieser Bruch? Ja? Also die Songstrukturen werden schon so ein bisschen aufgelöst und diese ganzen Schnipsel da drin, diese Samples. Ich habe den.
Das war jetzt damals aber dann auch schon wieder relativ neu, dass nämlich diese Sampler auf den Markt kamen. Ne?
Ja, der Pete Blank hat uns darüber was erzählt.
Ah, okay.
Ja, ich denke, auch da spielt dann wieder die Technologie eine entscheidende Rolle. Denn auch das, was im Grunde Anfang der 80er die Synthesizer waren, war dann gegen Ende der 80er war es dann der Sampler. Das heißt also, man konnte auf einmal für ein paar Sekunden Versatzstücke aus anderen Songs rauskopieren, samplen und die dann selber wieder neu benutzen. Und das war natürlich auch noch eine Zeit, da war das Copyright noch überhaupt nicht so weit wie heute, sondern da hat jeder einfach mal sich da eine Bassdrum genommen und da eine Snare von James Brown und da vielleicht ein paar Fetzen. Also ich denke mal, eine der berühmtesten Nummern ist natürlich bis heute 19. In Vietnam, he was
was 19. In Vietnam, he was 19.
Wo von Paul Hardcastle, wo viel gesampelt wird, aber wo dann die Sample-Kultur wirklich vorgestellt wurde in den 80er Jahren, ist definitiv Mars mit Pump Up the Volume. Oder S-Express, das kam dann wiederum auch alles aus England. Bomb the Bass, Tim Simonon mit Beat This. Das waren so die ersten Sachen, die dann im Grunde von England wieder rübergeschwappt sind, aber die absoluten Wurzeln für diese, sage ich mal, monotonere Hausmusik, die liegen dann natürlich wiederum in Amerika. Aber auch da, das hat sich alles vermischt und auf dem Dancefloor gab es da auch keine Regeln. Ich spiele nur US-Produktion oder ich spiele nur englische Sachen oder ich spiele nur Italo-House. Das war dann auch wieder so eine spezielle Mischform, sondern da war es eben für den DJ das Wichtigste, die Leute zum Tanzen zu bringen.
Also die Sampler sind schuld, die du schon eingangs erwähnt hast.
Ja, ja, ich meine, das ist eine Revolution. Das ist ja dann jetzt eine digitale Technik. Ne? Du, man nimmst quasi ein, man, da gab's ja, du kannst ja auch dann einen Trompetenton meinetwegen aufzeichnen. Mhm. Den speist du auf eine Klaviertastatur ein. Und dann kannst du diesen Ton in der Tonhöhe verändern. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also wenn man diesen einen Ton dann ein bisschen höher macht, dann wird es irgendwann Mickey-mausig. Aber dann kann man ja da wieder den nächsten nehmen. Und das ist ein unheimlicher Effekt. Dann wurden teilweise so ganze Orchester, die machten dann einen Ton.
Ja, also diese Orchester-Hits. Ne?
Ne? Genau, ja, und die spielten einen Ton, der wurde aufgezeichnet und den konnte man dann in Akkorden spielen. Und das hatte natürlich einen wahnsinnig fetten Sound, die man so jetzt vorher noch nicht kannte. Und das fand natürlich dann begeisterte Abnehmer im Keyboard-Geschäft der Musiker.
Und was diese DJs, also die Mars Pump Up the Volume und S-Express und sowas. Was die gemacht haben, ist im Prinzip, die haben wirklich so aus der ganzen Musikgeschichte, also auch von Jazz und Funk und Soul-Sachen und Wort ja. reingenommen und haben eigentlich Collagen, Klangcollagen hergestellt.
Sie haben geklaut.
Ja,
sagen
ja,
wir
klar.
Es doch mal, wie es
ja,
ist.
Sie haben geklaut. Ja.
Zusammengeklaut.
Ja. Hatte ja gesagt, das Copyright, Pete Blank hat gesagt, das Copyright war noch nicht so weit. Heute wäre das so ohne weiteres gar nicht möglich.
Ja, ist immer noch schwierig, ist immer noch umstritten.
Aber weißt du, wann der erste Sampler eigentlich rauskam, weil wir jetzt hier so von Ende der 80er Jahre reden?
Nee, das weiß ich nicht.
Der erste war der Fairlight Synthesizer, der eigentlich ein Sampler war. Der kam schon 1980 raus in Australien. Mhm. Konntest du dann auch wirklich Sachen samplen und hatte auch tolle Sounds. Und nur die ganz reichen Musiker konnten sich das leisten. Also einer der ersten, der es verwendet hat, war Stevie Wonder oder Peter Gabriel, auch Kate Bush. Und solche Leute, die haben den Fairlight verwendet. Aber diese Schwemme von dem Einsatz, der kommt halt daher, dass das Sampler eben auch billiger wurden dann Ende der 80er.
Also es war schon auch so, wenn man ein Keyboarder in dieser Zeit war, der sich so ein Ding kaufen konnte, hatte man eine Band. Mhm. Ja, man musste nicht gut spielen können. Aber das, dann war man mit den Sounds, war man dann einfach der Held.
Ja, aber wir halten fest, die Sample-Technik hat also diesen monotoneren Sound, diese Sachen wie Pump Up the Volume und sowas sehr stark geprägt, dass das überhaupt ein Trend geworden ist, weil die Musiker viel rumgespielt haben.
Ja klar, sagen. Und da wurde dann letzten Endes ja, das ging dann schon mehr Richtung Techno, ne?
Ja, so wie das hier zum Beispiel. Technotronic, Pump Up the Jam, 1989, wir sind also am Ende der Dance-Welle in den 80ern. Also da geht es wirklich im Prinzip nur noch um den Beat und die Bassline, ne?
Kennst du die Coverversion, die damals danach rauskam auf
Pump
Deutsch?
Pump Up das Bier, ja klar.
Ein Verbrechen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich muss sagen, genau, Werner, ja, ich muss sagen, dass ich die Nummer Pump Up the Jam mittlerweile echt gut finde. Also damals ging sie mir voll auf den Senkel, aber heute finde ich es gut.
Was da ist bei diesen Sounds und bei dieser Musik, die sind für Discos gemacht, für große Anlagen. Und wenn man Pump Up the Jam in der Disco hört und der diesen drückenden Sound hat, das macht schon was mit einem. Das ist ja auch das Geheimnis dieser Musik, diese unheimlich großes Frequenzspektrum. Also das drückte richtig. Wenn man sich dahinter eine Beatles-Nummer anhört, auf der gleichen Anlage. Dann merkt man erst, was am Sound-Processing und sowas da in dieser Zeit passiert ist. Also was man aber sagen muss, ist ja, dass alles, was in dieser Zeit so an elektronischen Sounds und so passiert ist, das hat Einfluss bis heute.
Das habe ich auch den Pete Blank von Blank & Jones gefragt und er gibt dir recht.
Also das kann man ganz klar so sagen, dass die 80er Jahre das, was wir bis heute als Dance-Musik wahrnehmen, im Grunde das Ganze vorbereitet haben, beziehungsweise dafür den Blueprint auch abgeliefert haben, ganz klar.
Dann sind wir schon fast wieder am Ende. Ich meine, was man ja sagen muss, die DJs und Produzenten wurden in den 80ern dann in diesem Tanzbereich wichtig. Und wenn man jetzt heute sich in die Musik, alle Farben, Lost Frequencies, das sind ja alles letzten Endes, die heißen heute DJs, finde aber ein irreführender Begriff, weil eigentlich sind es Produzenten von Musik. Und der Einfluss dieser Zeit auf das heute ist eigentlich schon sehr, sehr groß.
Und die, ja, absolut. Und die 80er sind was die Dance-Musik oder auch die elektronische Musik im Allgemeinen betrifft, so lebendig, wie sie immer waren, weil dann hast du eben so Sachen wie The Weeknd, die den 80er-Sound kopieren. Dann hast du DJs, die immer wieder 80er-Sounds rausholen, weil sie selber, Pete Blank hat es gesagt, sie sind ja selber Fans aus dieser Zeit und deshalb holen sie auch diese Sounds immer wieder raus. Also du hast immer wieder Zitate aus dieser Zeit und wer immer auch elektronische Musik macht, ist durch die 80er direkt oder indirekt beeinflusst. Mhm. Und auch das geht wieder irgendwie alles zurück auf Kraftwerk und solche Sachen. Also es ist immer wieder ein Schmelztiegel und ja, die Musik remixt sich im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder selbst. Und was sagst du jetzt so nach diesem spannenden Schnelldurchlauf zwischen 80 und 89?
Na, ich muss mir mal wieder eine Maxi-Version anhören. Du hast mir ja ein paar empfohlen. Ich höre sie mir mal an, wohlwollend. Ich werde die Maxi-Version wohlwollend prüfen.
Ich hole mal Peter Gabriel für dich raus. Oder okay. Nick Kershaw, die hat auch tolle Maxis gemacht.
Ja, ich höre es mir dann an. Okay. In aller Ruhe und ganz laut auf dem Kopfhörer.
Ja, wie habt ihr getanzt in den 80ern? Es hat ja auch den Punk gegeben und da hat man Pogo getanzt und nicht nur brav in der Disco. Gerne her mit euren Geschichten, Lob und Kritik, auch per Mail an uns. Die 80er@swr1.de, das ist die Adresse. Und Bernd und ich, wir schreiben auch garantiert zurück. Versprochen.
Die 80er, der Musikpodcast.